Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit drei Romanen, die eigentlich von Vergangenem erzählen, aber längst durch unsere Gegenwart eingeholt sind. Jana Scherer blickt ins Innere einer Familie, die einen erlösenden, doch schweren Verlust verarbeiten muss. Nicht nur in Zeiten von Corona sind viele Menschen damit konfrontiert. Die Französin Dominique Manotti erzählt von einer rassistisch motivierten Anschlagsserie auf eingewanderte Algerier in Marseille. Hier wird das Jahr 1973 zu einer Geburtsstunde des auch aktuell diskutierten Rassismus innerhalb der französischen Polizei. Und der Roman von Tima Kurdi liefert uns die Schicksale hinter einem Foto, das sicherlich vielen in Erinnerung geblieben ist.
Es ist der 2. September 2015. Am frühen Morgen kommt die türkische Fotografin Nilüfer Demir am Strand von Bodrum an. Sie will eigentlich pakistanische Flüchtlinge dokumentieren, bevor sie am Wasser eine Kinderleiche entdeckt.
Als ich Aylan Kurdi sah, da ist mir das Blut gefroren. In diesem Moment konnte ich nichts mehr für ihn tun. Sein lebloser Körper lag da mit rotem Hemd, mit blauen Shorts. Das Einzige, was ich für ihn tun konnte, war seinen verstummten Schrei hörbar zu machen. Und das konnte ich nur durch ein Bild von ihm. Und dann habe ich dieses Foto gemacht.
Nilüfer Demirs Foto des tot am Strand liegenden syrischen Jungen Aylan Kurdi ging um die Welt, wurde zum Symbol für Leid und Unrecht. Nun erzählt Aylans Tante Tima Kurdi in Romanform die Fluchtgeschichte seiner Familie. Shirin Suchitravala hat sie gelesen.
Als das Foto seines Sohnes, der im knallroten T-Shirt und in kurzen Hosen wie schlafend im Sand liegt, im September 2015 um die Welt geht, hofft sein Vater, dies würde ein Signal sein, ein Weckruf, ein So darf es nicht weitergehen. Mit dieser Hoffnung war er damals nicht allein. Das Foto des ertrunkenen Jungen ist zwar inzwischen ikonisch geworden, am Elend der Welt, aber hat es nichts geändert. Der kleine syrische Junge hieß Aylan Kurdi und er wollte mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Europa fliehen. Ein zu kleines, zu volles Boot und zu hohe Wellen ließen das nicht zu. Es ist eine furchtbare Geschichte und eine exemplarische dazu. Die Tante des Jungen, Tima Kurdi, hat sich dazu entschlossen, sie zu erzählen, von Anfang an.
Die Familie, in die ich hineinwuchs, war eine ganz normale Mittelschichtfamilie. Wir lebten wie viele andere. Wir waren nicht reich, doch wir litten keinen Hunger. Wenn sich die Familie vergrößerte, bauten meine Eltern um, bis für alle Platz war.
Ihre Eltern bauen oft um. Tima wächst mit 5 Geschwistern in Damaskus auf. Und wenn sie von dieser Zeit erzählt, fühlt man sich an den sehnenden Ton des syrischen Schriftstellers Rafik Shami erinnert. Kurdi beschreibt das Leben in den 70er und 80er Jahren als multireligiöse und kulturelle Idylle, in der man in Syrien Zuckerfest und Weihnachten und wilde Partys feiert. Orientalischer Laissez-faire. Der Traum, in den Westen zu gehen, bleibt. Tima Kurdi emigriert Anfang der 90er Jahre nach Kanada. Von dort aus beobachtet sie schockiert, wie sich ihre Heimat im 2011 einsetzenden Bürgerkrieg verändert.
Stellen Sie sich vor, dass sich Ihre Stadt plötzlich in eine Todeszone verwandelt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Angst, Ihre Kinder in die Schule zu schicken, Angst, zur Arbeit zu fahren und zurück nach Hause, Angst, die einfachsten Dinge zu erledigen. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Ihre freundlichen Nachbarn plötzlich zu Feinden würden.
Ihre Geschwister verschlägt es in alle Himmelsrichtungen. Sie suchen Schutz vor den Bombardements und vor den Kämpfern des Islamischen Staats. Die Details der politischen Verwicklungen bleiben in diesem Buch merkwürdig außen vor. Es scheint, als wolle Tima Kurdi nicht Stellung beziehen. Lieber konzentriert sie sich auf das Leid der Flüchtenden, die haltlosen Zustände, die zum Heulen sind. Ihre Geschwister fliehen in die Türkei, leben von der Hand in den Mund, verdingen sich in Sweatshops, holen sich ausrangierte Matratzen von der Straße und wissen nicht wohin. Ihre Schwester in Kanada versucht derweil alles Mögliche, um sie zu sich zu holen. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam und ungerecht. Irgendein Papier fehlt immer. Aber es gibt Lichtblicke, immer dann, wenn sich Menschen finden, die Mitleid haben, sich erbarmen. Die gut bezahlten Schleuser indes machen nur ihren Job. Wiederholt versucht Timas Bruder Abdullah mit seiner Frau Rehana und seinen beiden kleinen Söhnen das Meer zu überqueren, um nach Griechenland zu kommen. Die Schilderung dieser Flucht liest sich zuweilen so spannend und atemberaubend wie ein Thriller. Die Spannung steigt auch dadurch, dass es sich nicht um Fiktion, sondern um Fakten handelt. Die Lücken in ihrer Erzählung füllt Tima Kurdi mit Imagination. Vieles hat sie recherchiert, ihrem Bruder, den einzigen Überlebenden des Fluchtversuchs, oft gelöchert. Anderes überlässt sie ihrer Fantasie.
21 Grad Celsius, eine perfekte Temperatur. Die Luftfeuchtigkeit war niedrig, der Wind nur eine Brise. Als es dunkel wurde, sah man jede Menge Sterne und den abnehmenden Mond. Ich stellte mir Rehana vor, wie sie zum Himmel zeigt und Mond und Sterne bewundert. Sie war immer so optimistisch.
Wie nicht anders zu erwarten, ist Der Junge am Strand ein erschütterndes Buch geworden. Es erzählt davon, was passiert, wenn man die Würde der Menschen missachtet. Seine schockhafte Wirkung ist auch den vielen privaten Fotos, die es beinhaltet, zuzuschreiben. Niedliche Kinderbilder und Ansichten einer sympathischen Familie. Tima Kurdi ergänzt die täglichen Zeitungsmeldungen mit ihrer individuellen Geschichte, gibt dem Strom der Flüchtenden ein Gesicht. Verloren gegangene Pässe erweisen sich bei ihr als schicksalhafter Verlust, Familiennachzug als ein Menschenrecht. Ihr soghaftes Buch ist ein Plädoyer für den Flüchtlingsschutz, ein Weckruf, der wohl leider ebenso verhallen wird wie die Schockwellen, die das Foto des Jungen einst auslöste.
Shirin Sochitravala über Tima Kurdi, Der Junge am Strand, die Geschichte einer Familie auf der Flucht. Aus dem Englischen übersetzt von Lilian Astrid Gese und erschienen im Verlag Assoziation A. Die ethische Durchmischung und hohe Kriminalitätsrate der Mittelmeerstadt Marseille bot bereits vielen Krimi-AutorInnen Stoff für Geschichten. Auch die französische Autorin und Historikerin Dominique Manotti hat den ersten Fall ihres Kommissars Theo Daquin in Marseille spielen lassen. Daquin musste sich darin in die Welt des Erdölhandels und in die mafiösen Strukturen von Marseille einarbeiten. Auf Deutsch erschien Schwarzes Gold 2016. Und jetzt erscheint die Fortsetzung Marseille 73. Der zweite Fall von Theo Daquin, den man aber auch einzeln lesen kann, sagt Dina Netz.
Die Wirtschaftshistorikerin Dominique Manotti ist eine hellwache Beobachterin von Politik und Gesellschaft. So stutzt man als Leserin zunächst, dass ihr neuer Roman über Rassismus in der Polizei im Jahr 1973 spielt. Für dieses Thema gäbe es doch genug aktuelle Aufhänger. Doch wieder einmal hat Manotti ihr Setting klug gewählt, denn sie beschreibt nichts weniger als die Geburtsstunde des strukturellen Rassismus in Frankreich. Eine Mordserie an Algeriern versetzt die migrantische Einwohnerschaft von Marseille in Angst. Als die Polizei keine Hinweise auf rassistische Straftaten zu erkennen vorgibt und Ermittlungen im Sande verlaufen, mobilisieren sich die vor allem nordafrikanischen Arbeiter. Ihre Streiks legen zahlreiche Betriebe lahm, was Signalwirkung auf Migranten in ganz Frankreich hat. Die Anschlagsserie auf Algerier im Sommer und Herbst 1973 hat es tatsächlich gegeben. Am Romananfang versuchen Kommissär Theo Daquin und sein Team, sich ein Bild von der Situation in Marseille zu machen.
Im Durchschnitt etwas mehr als ein Toter alle zwei Tage. Aber das sind die offiziellen Zahlen. Die Realität sieht höchstwahrscheinlich anders aus. Niemand führt Buch über die Verletzten. Wenn auf eine Gruppe Nordafrikaner geschossen wird oder auf eine Einzelperson und man protokolliert keine Toten oder Sterbenden, vermerken die offiziellen Statistiken bloß kein Opfer. Und wir hatten in den zwei Sommermonaten über 20 Schüsse auf algerische Cafés und Unterkünfte oder auf Gruppen oder einzelne Einwanderer. Noch nicht mitgerechnet die Brandanschläge auf Wohnhäuser oder Firmen. Zu diesen Anschlägen ist keine einzige Zahl veröffentlicht. Tatsächlich gab es seit der Sache in Grasse am 12. Juni hier in Marseille und Umgebung praktisch täglich gewalttätige Zwischenfälle, deren Opfer gemäß offiziellen Statistiken allesamt Nordafrikaner sind. Um genau zu sein, bis hierher ist die überwiegende Mehrheit der Opfer algerisch. Dieser Beschuss kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Der Algerienkrieg ist nicht vorbei.
Der Krieg zwischen Frankreich und Algerien war 1962 zu Ende, nicht so die daraus resultierenden Konflikte und Traumata. Im Roman und in der Wirklichkeit ist der Algerienkrieg auch bei der Marseiller Polizei nicht vorbei, denn sie vertuscht die Anschläge, verschleppt Ermittlungen, legt falsche Fährten. Konflikte unter Glaubensbrüdern, Schlägereien, Unfälle, so lautet das gängige Erklärungsmuster. Damit Marseille 73 kein Geschichtsbuch, sondern ein packender Kriminalroman wird, braucht Dominique Manotti nach diesen Einblicken in die Marseiller Gemengelage einen Plot. Und so führt sie die Familie Kida ein, Vater, drei Söhne. Der jüngste, Malek, wird vor einem Café auf offener Straße erschossen. Ab hier könnte ein klassisches Whodunit folgen, doch dem Team um Kommissar Daquin, das an den Tatort gerufen wird, werden die Ermittlungen schnell wieder entzogen und der Sûreté übergeben, der für Verbrechensbekämpfung zuständigen Sicherheitspolizei. Theo Daquin, 27, aus Paris zugereist, fremdelt mit Marseille. Die miteinander konkurrierenden Polizeiapparate, die engen persönlichen Verstrickungen in allen Bereichen, das alles missfällt ihm. Er hat seine Versetzung beantragt.
Filz aus stillschweigender Duldung und Kompromissen. Wahrscheinlich überall gleich. Der typische Marseiller-Stil liegt in der Komplexität der Interaktionen und dem Zynismus, mit dem jeder damit hausieren geht und darin schwelgt. Stolz darauf, Marseiller zu sein. Bilder der vergangenen Nacht, die Blutlachen, der Alte und der Bruder tief getroffen, die beiden Jungen, die sich so eifrig ihrer Erinnerungsarbeit widmen, wie werden sie alle reagieren? Die Abrechnung im Milieu-Version schlucken? Sich wehren? Und du, Kommissär, bist du bereits tot? Beweg dich, lebe, mache deine Arbeit.
Als Daquins Team von den Ermittlungen abgezogen wird, kommt von anderer Seite her Bewegung in den Fall Malek Kida. Er wird zur Symbolfigur des antirassistischen Protests. Seinem Trauerzug schließen sich hunderte Algerier an. Nicht mehr so leicht für den Richter, den Fall im Sande verlaufen zu lassen. Als ein junger Anwalt im Auftrag einer Hilfsorganisation die Familie Kida zu unterstützen beginnt und immer mehr Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen aufdeckt, gerät die Polizei unter Druck. Der Showdown kommt etwas plötzlich und der Mörder, ein Polizist, wird gefasst. Der korrupte Polizeiapparat allerdings nimmt durch die Enthüllungen keinen Schaden. Und auch die rassistischen Anschläge sind damit nicht vorbei. In der historischen Wirklichkeit ging man lediglich zu effizienteren Methoden über. Ab Dezember 1973 häuften sich Bombenattentate auf algerische Einrichtungen. Marseille 73 ist nicht ganz frei von dramaturgischen Durchhängern. Ein paar Straffungen und ein etwas reduzierteres Personal hätten dem Buch mehr Tempo verliehen. Aber das ist leicht zu verschmerzen in Anbetracht dessen, was der Roman leistet. Dominique Manotti beschreibt in seziermesserscharfen Sätzen und mit großer Nähe zu ihren Figuren den Nährboden für den heutigen islamistischen Terror. Die jahrzehntelange Demütigung der Einwanderer durch die französischen Institutionen. Und Marseille 73 handelt nicht nur von Problemen in unserem Nachbarland. Die Parallelen zu den Ermittlungspannen bei den NSU-Morden drängen sich schmerzlich auf.
Dina Netz über Dominique Manotti, Marseille 73. Aus dem Französischen übertragen von Iris Konopik und erschienen bei Ariadne im Argument Verlag Hamburg. Jana Scherer, 1978 in Bochum geboren, hat bereits eine ganze Reihe von Kinder- und Jugendbüchern veröffentlicht und auch in ihren Romanen für Erwachsene fand sie bisher einen witzig-schrägen Ton, kombinierte skurrile Gestalten und Situationen. Mit »Das Meer in meinem Zimmer« ist nun ein weiterer Roman für das Erwachsene-Lesepublikum erschienen, der einerseits diese in dieser komischen Manier weiterarbeitet und andererseits eine tragische Komponente hinzufügt. Enno Stahl hat das Buch gelesen.
Dass Jana Scherer mit Kinder- und Jugendbüchern erfolgreich ist, merkt man auch ihren Romanen an. Die Sprache ist sehr einfach gehalten, kurze Sätze, immer wieder auf Humor getrimmt. Lesern und Leserinnen bieten sich keine großen Hindernisse. Dagegen ist nun grundsätzlich nichts zu sagen, wenn die einfache Sprache dennoch Erkenntnisse birgt und vermittelt. In Scherers neuem Buch »Das Meer in meinem Zimmer« ist das allerdings zweifelhaft. Ebenso, ob Stil und Ton des Romans dem Thema wirklich immer angemessen sind.
Guten Tag, Jolanda Jellerich mein Name. Ist mein Vater heute Morgen hier verstorben? Nein, so kann ich es nicht sagen. Den Wagen anlassen, vorsichtig von der Fähre abfahren, über diese holprige Schwelle zwischen Meer und Land und nochmal nachdenken. Die Möwen schreien, als wüssten sie die Antwort. Aber sie sprechen zu undeutlich.
Das ist der Anfang des Buches. Und auch wenn die Erzählerin die Unangemessenheit dieser saloppen Anrede thematisiert, zeigt sich darin doch zugleich eine Unangemessenheit dem Sujet gegenüber. Wird jemand, dessen Vater gerade gestorben ist, tatsächlich so sprechen? Es gibt sicher viele Reaktionen auf den Tod eines Angehörigen, aber wahrscheinlich ist diese wohl nicht. Und so geht es dann im Grunde weiter. Also Jolandas Vater Pax ist gestorben. Schon der Name ist ärgerlich, denn wer heißt schon so? Und hier im Roman ist die Benennung ein allzu vordergründiger Hinweis darauf, dass es mit dem Frieden in dieser Familie nicht allzu weit her ist. Jolanda spricht über das, was nun geschieht. Ihre Mutter verleugnet die Tatsache dieses Todes komplett und macht einfach weiter wie bisher, obwohl sie selbst Psychologin ist und über einen angemessenen Umgang mit Krisen Bescheid wissen sollte. Auch die jüngere Schwester Lilly bestreitet, dass der Vater gestorben ist. Jolanda spielt das Spiel eine Weile mit und vermittelt dazwischen in Rückblicken, wie sich das Familienleben darstellte, alles andere als harmonisch. Und das lag am egozentrischen Vater Pax. Er terrorisierte die Familie mit der fixen Idee, im Watt das Wrack eines vor vielen Jahren gestrandeten Schiffs der Jolande zu finden. Diesem Vorhaben ordnet er alles unter. Seine erste Tochter hat daher ihren Namen. Er zwingt die Familie dazu, eine heruntergekommene Pension auf einer Hallig zu kaufen. Wie das finanziell überhaupt geht, obwohl Pax soeben seinen Job verloren hat, darüber schweigt die Autorin sich aus. Ebenso darüber, wie es zu dieser eigenartigen Obsession des Vaters überhaupt gekommen ist, welchen Sinn sie für ihn oder auch nur welchen Sinn sie für das Buch hat. Es sei denn, man fände die Antwort in diesen kryptischen Worten Jolandas.
Ich hatte verstanden. Pax suchte die Jolande nicht deshalb, weil sie für eine wunderbare Rettung stand. Er suchte sie, weil der Schlickmergel in ihr wohnte. Pax suchte den Sturm.
Der Schlickmergel ist ein obskurer Kobold, der als Running Gag immer mal wieder auftaucht. Solche Bezüge, auch zu Märchen, sind häufig. Sie passen zum jugendbuchartigen Stil des Romans. Man versteht nicht ganz, warum die Familie so sehr unter dem Vater litt, dessen Regiment eher depressiv als gewalttätig war. Noch viel weniger begreift man, wieso die Familie nach dem Tod des vermeintlichen Tyrannen so sehr aus dem Ruder gerät. Eigentlich müsste es für Mutter und Töchter eher eine Erleichterung sein, nicht länger den Spinnereien eines Mannes ausgeliefert zu sein, der nur seinen eigenen wirren Plänen folgt. Zudem verstirbt Pax nicht etwa plötzlich und tragisch, sondern an Leukämie, also nach einer gewissen Leidenszeit. Was gleichfalls nicht ganz aufgeht, ist der Stil. Für eine 19-Jährige passt es halbwegs, aber in den Rückblicken spricht Jolanda als 8- oder 9-Jährige. Dann werden oft Gedanken und Wahrnehmungen wiedergegeben, die 8- oder 9-Jährige so einfach nicht haben. Mit leichten Umformulierungen hätte man solche handwerklichen Schnitzer vermeiden können, doch man findet sie des Öfteren. Alles in allem, die Erkenntnisse, die Jana Scherer in ihrem Roman verbreitet, sind nicht allzu beeindruckend. Das zeigt etwa Pax Vorliebe für Adventskalender und wie Jolanda sie deutet.
Nein, die alte Schokolade kann es nicht gewesen sein, was Pax an den Kalendern so gefallen hat. Vielleicht der reduzierte Preis. Oder die Plastikmulden, die zurückbleiben, wenn man die Schokolade herausnimmt. Die fühlen sich so glatt an und so unbestimmt. Vielleicht hat Pax sich die Welt so gewünscht. Weniger scharfkantig.
Es ist eine Grundfrage heutzutage, obwohl vielleicht zu wenige sie stellen. Soll Literatur mit der Wirklichkeit zu tun haben und dazu eine Haltung einnehmen? Oder soll sie nur eine Geschichte erzählen, in die man sich einfühlen kann, die einen mitnimmt, wohin auch immer? Wer Letzteres bevorzugt, der macht mit der Lektüre von Jana Scherers Buch garantiert nichts falsch.
Enno Stahl über Jana Scherer, Das Meer in meinem Zimmer, erschienen im Schöffling Verlag, Frankfurt am Main. Studien statt Pressemitteilungen und damit neue Klarheit bei Corona-Impfstoffen. Das gibt's gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell. Was verraten die Phase-3-Studien über Nebenwirkungen? Mein Name ist Miriam C. und das war's vom Büchermarkt.